Rollenhörspiel.de präsentiert Als die Welt vor Angst erstarrte. Der zweite Band der Schwarzfell-Chroniken, geschrieben und gelesen von Marott. Episode 3: Erst die Ruhe, dann der Sturm. Musik von Alexander Nakarada. Gute Unterhaltung. Die Gaukler blieben noch eine ganze Woche in Birkenheide und erfüllten das Dorf mit Spaß, Freude und Lachen. Tagsüber gingen die Bewohner ihrem üblichen Tagwerk nach, schauten vielleicht hin und wieder im Lager der Truppe vorbei, um sich abends dann über den Jahrmarkt treiben zu lassen, zu handeln, sich die Darbietungen anzuschauen, Gespräche zu führen, zu flirten und eventuell mehr. Manch eine Freundschaft wurde geschlossen, manch eine Affäre ausgelebt, was Daniel vor allem bei Ahmed bewundern konnte. Soweit er beobachtet hatte, war der mindestens mit 3 verschiedenen Cheerleaderinnen bei unterschiedlichen Gelegenheiten im Wald verschwunden. Daniel indes genoss den Jahrmarkt am liebsten mit seiner Familie und sie schauten sich jeden Abend für 1-2 Stunden das bunte Treiben an. An einem dieser Abende bot Fritz Streuner erneut eine Show, diesmal nicht mit Feuerwerk, sondern vor einem der Zelte, wo er scheinbar aus dem Nichts die verschiedensten Dinge herzauberte. Es war eine Mischung aus alten Kartentricks, klassischen Taschenspielereien und seinen bekannten Lichtillusionen. Wieder spielte er mit den Erwartungen der Zuschauer. Was war Trick? Was war echte Magie? War die Blume in seiner Hand eine Illusion? Oder hatte er wirklich eine Rose aus seinem Hut gezogen? Es war unmöglich zu sagen. Daniel sah zu Erika, die an ihn gelehnt das Spektakel aufmerksam verfolgte. »Ist die Blume da gerade echt oder nicht?«, fragte er sie leise. »Wenn sie die Blume nicht sehen konnte, dann musste es eine Illusion sein.« Erika zuckte mit den Schultern, lächelte aber. »Also, ich kann sie gut erkennen«, sagte sie, weiter konzentriert. Dann fügte sie hinzu, »aber ich habe auch den kleinen Dumbo gesehen, den er eben aus seinem Jackett gezaubert hat.« Daniel hob die Augenbrauen. Die dreidimensionale, aber eindeutig zeichentrickhafte Figur war ganz klar eine Illusion gewesen und die beiden Jungs waren fast ausgeflippt vor Begeisterung und hatten »Dumbo, Dumbo« gerufen. »Also kannst du es doch sehen«, sie nickte. »Scheinbar muss ich mich nur darauf konzentrieren. Bei der Eröffnung wusste ich einfach nicht, was los ist.« Daniel schüttelte den Kopf. Wer wusste schon, welchen seltsamen Gesetzen diese neue Magie folgte? Streuner, der das Gespräch offenbar gehört hatte, richtete sich nun direkt auf Erika aus und kam mit 2 Schritten auf sie zu. Das Publikum um sie herum hielt den Atem an. Was würde der Zauberer jetzt veranstalten?
»Verehrte Erika von Birkenheide, die Frau des großen Daniel Schwarzfell, lass mich dir ein Geschenk machen.«
Er öffnete die Handfläche, blinzelte 2-mal und in seiner Hand entstand ein bunter Strauß voller wunderschöner Blumen, die zu dieser Jahreszeit und in dieser Region eigentlich gar nicht wachsen konnten. Erika schaute auf seine Hand und Tobi rief aufgeregt, »Blumenstrauß, Blumenstrauß!« Erika lächelte. »Ja, mein Kleiner. Und was für einer. Ich wünschte, er wäre echt.« Streuner lächelte zufrieden, dann verschwand der Strauß und plötzlich hielt er wieder nur eine einzelne Rose in der Hand.
»Ich fürchte, den gibt es nur in einem gut sortierten Blumenladen. Aber diese Rose möchte ich dir schenken, gute Frau, auf dass du weiter auf unseren Helden aufpasst.«
Erika nahm die Rose entgegen und schaute den Mann fast feierlich an, als gäbe sie gerade ein Versprechen. Streuner, sichtlich zufrieden damit, Daniel und seine Familie unterhalten zu haben, führte seine Show fort und ließ kleine fliegende Biene Mayas um seinen Kopf kreisen. So vergingen die Tage ohne nennenswerte Zwischenfälle. Hier und da ein Beziehungsstreit, dort eine kleine Prügelei, dann mal die Behauptung, jemand sei bei einem Geschäft über den Tisch gezogen worden. Das Übliche eben. Nichts, was nicht durch die bloße Anwesenheit von Daniel geschlichtet werden konnte. Im Großen und Ganzen verlief die Anwesenheit der Gaukler aber friedlich und angenehm. Wäre da nicht Hanna gewesen. Über mehrere Tage hinweg hatte es immer wieder kleine, teils spitze Schlagabtäusche zwischen Hanna und Scheherazade gegeben. Giftige Blicke, deutliche Worte. Mehr als einmal forderte Hanna die alte Frau auf, ihre Scharade zu beenden und den Leuten keinen Blödsinn zu erzählen. Die Hellseherin ließ das natürlich nicht auf sich sitzen. Ihre Retourkutsche war: Wenn Hanna mal anfangen würde, ihre Arbeit im Dorf zu machen, dann bräuchte es jemand wie sie hier ja gar nicht. Genau das war nämlich ein Thema, das die Birkenhaltner schon seit Jahren beschäftigte und das die kluge Scheherazade sehr schnell herausgefunden hatte. Wann, wo und wem Hanna eine Vision offenbarte, die die Zukunft zeigte, schien völlig willkürlich zu geschehen und vor allem sehr selten. Daniel wiederum war das nur recht, denn seiner Meinung nach sollte seine Schwester am besten ganz damit aufhören, in eine Zukunft zu schauen, die sie jedes Mal aufs Neue verletzte. Dass das Mädchen aber nicht bereit war, dem Dorf jederzeit und jedem Einzelnen durch einen Blick in die Zukunft zu helfen, ärgerte so manchen in der Gemeinschaft. Immer wieder hatte es deswegen Forderungen an Hanna gegeben. Nur Daniels Wachsamkeit und seine klare Drohung, jeden zur Rechenschaft zu ziehen, der seine Schwester unter Druck setzte, verhinderte, dass man das Kind mehr bedrängte. Jetzt aber, wo jemand anderes im Dorf war, der angeblich ebenfalls Zugang zu einer mystischen Sicht hatte, auch wenn sie sich nur in die Gedanken der Leute richtete, kochte das Thema um Hannas besondere Gabe wieder hoch. Es war der frühe Abend des sechsten Tages, an dem schließlich alles eskalierte. Daniel kam gerade von den Feldern, wo er die letzten Reste der Kürbisse mitgeerntet hatte, als er auf dem Jahrmarktsgelände eine Menschentraube bemerkte, die sich vor dem Zelt der selbsternannten Menschenleserin versammelt hatte. Die Leute tuschelten aufgeregt und starrten alle gespannt zum Eingang. Daniel konnte es sich nicht erklären, aber plötzlich überkam ihn ein sehr ungutes Gefühl. Er wusste einfach, dass gleich etwas äußerst Unangenehmes geschehen würde. Den ganzen Tag schon war er unruhig gewesen, denn Hanna hatte sich kein einziges Mal auf dem Feld blicken lassen, um Dieter zuzuschauen. Auch der Junge war auffällig nervös gewesen und hatte sich immer wieder umgesehen. Als Daniel ihn gefragt hatte, wo seine Schwester sei, hatte Dieter nur gebrummt, sie wolle ihre Ruhe. Das war nie ein gutes Zeichen. Fast immer bedeutete es, dass sie irgendetwas ausheckte. Nun, da Daniel schnellen Schrittes auf die Versammlung zusteuerte, ahnte er bereits, worum es gehen würde. Er packte einen Mann am Arm, es war Klaus, ein älterer Dorfbewohner, und fragte: Was ist los? Warum starren alle auf das Zelt? Klaus antwortete:
Hanna ist da reingegangen. Sie hat sich erst mit der Seherin gestritten, dann sind sie beide ins Zelt. Das ist jetzt 5 Minuten her. Seitdem ist nichts passiert.
Daniel seufzte und schob sich eilig durch die Menge auf den Eingang zu. Er war fest entschlossen, dem sofort ein Ende zu setzen. Doch gerade als er die Zeltplane erreicht hatte, geschah es. Ein silberner Lichtblitz erhellte das Innere des Zeltes und blendete Daniel, obwohl er nur durch einen schmalen Schlitz hineinsah. Er taumelte zurück und im selben Moment ertönte von drinnen ein entsetzter Schrei, so laut und schrill, dass er ihm durch Mark und Bein fuhr und Daniels Herz in die Hose rutschen ließ. Die Menge schrie erschrocken auf und wich instinktiv zurück. Alle wussten, das bedeutete, Hanna hatte eine Vision entfesselt. Der Schrei aus dem Zelt hielt an.
»Nein! Nein! Nein!«
Es war das Krächzen einer alten, gequälten Frau. Dann wurde die Plane aufgerissen und die Menschenleserin wankte heraus. Ihre Perücke war ihr vom Kopf gerutscht und entblößte eine Glatze. Ihr Gesicht war schief verzerrt. Sie starrte Daniel an, als hätte sie den Teufel selbst erblickt. Ihre Augen weit aufgerissen in wilder Panik.
»Nein, nein, nein! Ich will nichts damit zu tun haben! Lasst mich in Ruhe!«
schrie sie, ihre Stimme, jetzt ganz die einer normalen, etwas älteren Frau, nicht mehr verstellt. Völlig panisch drückte sie sich an Daniel vorbei und rannte kopflos über den Platz an den verdutzten, ihr nachrufenden Gauklern vorbei, hinein ins Dorf. Daniel war hin und her gerissen zwischen der fliehenden Frau und dem Mädchen, das nun mit noch immer leicht glühenden, rot unterlaufenden Augen und trotzigem Blick aus dem Zelt trat. Daniel brauchte mehrere Anläufe, bis er schließlich herausbrachte: »Was hast du getan? Hanna, was soll das?« Sie schaute ihn so genervt an, wie es nur ein 14-jähriges Mädchen konnte, zuckte dann nur mit den Schultern und wollte an ihm vorbei. Die Dorfbewohner starrten sie entgeistert an. Sie waren inzwischen von mindestens 50 Menschen umringt. Daniel hielt sie an der Schulter fest. »Hanna, du kannst doch nicht einfach herumlaufen und irgendwelche Leute, irgendwelchen alten Frauen, Visionen einpflanzen. Bist du verrückt?« Weil es keinen Sinn hatte, sich zu befreien, blieb Hanna stehen und drehte sich schließlich zu ihm um. Nun blickte sie noch störrischer. »Manche stellen sich ihrem Schicksal, andere nicht. Das ist nicht meine Schuld und auch nicht mein Problem.« Daniel runzelte erneut die Stirn. »Was soll das heißen?« Das Mädchen nutzte seine Verwirrung, um sich loszureißen. Dann rannte sie zu Dieter und verschwand mit ihm im Wald. Erst später stellte sich heraus, dass die alte Frau ohne ihre Habseligkeiten einfach verschwunden war. Sie hatte das Dorf verlassen, war die Straße bis zur Autobahn gerannt und dann weiter. Ein paar der Gaukler waren ihr hinterhergegangen, um sie aufzuhalten, aber sie hatte sie weggeschickt und sich nicht überreden lassen, zurückzukommen. Fritz Streuner war völlig entgeistert, konnte sich das nicht erklären und wollte wissen, was Hanna ihr gezeigt hatte. Doch das Mädchen blieb ebenso verschwunden. Für einen kurzen Moment fürchtete Daniel, sie sei ebenfalls einfach fortgegangen, aber er wusste, dass sie wieder auftauchen würde, sobald sich der Trubel gelegt hatte. Die beiden hatten sich als Kinder öfter im Eiersheimer Hof versteckt, jenem Ort, an dem Daniel selbst einst trainiert hatte, um seine Kräfte zu begreifen. Es gefiel ihm nicht, dass zwei 14-Jährige ganz alleine waren, aber Erika überzeugte ihn davon, ihnen nicht nachzulaufen. Er wusste, dass Hanna im Moment ohnehin nicht auf ihn hören würde. Warum sie der Frau eine Vision gegeben hatte und warum die Alte einfach geflohen war, konnte er sich nicht erklären. Aber es half ja nichts. Die freche Göre würde es ihm nicht sagen. Die Stimmung jedenfalls war verflogen. Und so beschlossen die Gaukler, am nächsten Tag weiterzuziehen. Wohl auch in der Hoffnung, Scheherazade irgendwo wiederzufinden. Der Vorfall blieb noch wochenlang Gesprächsthema im Dorf. Hanna tauchte erst nach einigen Tagen wieder auf und weigerte sich, zu der ganzen Angelegenheit irgendetwas zu sagen. Irgendwann aber wurde es nur noch eine weitere der vielen Geschichten, die man sich über das wunderliche Mädchen erzählte, das nach eigenen Regeln spielte und einfach machte, was immer es wollte. Ein Monat war vergangen und der Sommer hatte Birkenheide fest im Griff. Ein strahlend blauer Himmel, eine glühend heiße Sonne und eine Luft, die man hätte schneiden können. Daniel tauchte den Kopf in die Isenach und wischte sich den Krötenschleim vom nackten Körper. Seine Kleidung lag verschleimt im verdorrten Gras am Ufer. Er hätte sich wirklich angenehmere Tätigkeiten vorstellen können, als bei dieser Affenhitze eine Horde von Kröten abzuwehren, die versucht hatten, ins Dorf einzudringen. Aber man konnte sich seine Aufgaben eben nicht aussuchen. Nun waren die Viecher besiegt. Erika und ein paar andere ernteten den Schleim und er war damit beschäftigt, sich das widerliche Zeug vom Leib zu schrubben. Plötzlich hörte er ein Räuspern von der Böschung. Daniel wischte sich das nasse Haar aus dem Gesicht und blickte in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Dort stand Isa, die Wächterin, sah leicht zur Seite, um ihn nicht direkt anzustarren, und sagte: »Hauptmann, es ist etwas passiert. Du wirst im Dorf gebraucht. Ein Bote wartet.« Daniel hatte schon vor längerer Zeit aufgehört, peinlich berührt zu sein. In dieser neuen Welt gab es wenig Platz für Scham. Man benutzte dieselben Blumsklos, wusch sich gemeinsam im Bach oder See und achtete allgemein deutlich weniger auf Dinge, die vor der Apokalypse einmal so unfassbar wichtig gewesen waren. Er ging langsam zu seiner Kleidung, wusch sie kurz im Wasser aus und zog sich nur die Hose an. Dann ging er hinüber zu Isa. »Ein Bote, sagst du? Was will er denn? Woher kommt er?«
»Aus Ruchheim, Hauptmann. Er sagt, er muss dringend mit dir sprechen. Irgendetwas muss passiert sein. Er war ziemlich verängstigt und verunsichert. Er sagte, es ist eilig.«
Daniel nickte. Geh schon mal vor und sag, dass ich komme. Ich geh nur kurz heim und zieh mir was an. Kurze Zeit später betrat Daniel das Gemeindehaus. Dort wartete bereits ein Mann um die 30 auf ihn, mit dunklem, lockigem Haar und 3-Tage-Bart. Als er Daniel sah, sprang er auf und verbeugte sich leicht, was Daniel sofort mit einer ungeduldigen Handbewegung unterband. »Alles gut, alles gut. Wir kennen uns, oder? Wir haben uns doch mal gesehen. Du heißt Thomas, nicht wahr?« Das Gesicht des Mannes hellte sich sichtlich auf und er entspannte sich ein wenig. »Ja, Daniel, wir kennen uns. Du hast uns damals mit diesen seltsamen Krähen geholfen.« Daniel erinnerte sich. Ein Schwarm sonderbarer, verändert wirkender Krähen hatte Ruchheim angegriffen. Sie waren organisiert vorgegangen, fast als würden sie gesteuert. Selbst Ahmed hatte sie nicht kontrollieren können. Am Ende waren es nicht Daniel, Dieter oder Ahmed gewesen, sondern die Bogenschützen des Dorfes, allen voran Erika, die dem Problem Herr geworden waren, indem sie den Schwarm Stück für Stück vom Himmel geholt hatten. Aber das war das Los des Hauptmanns von Birkenheide. Wo immer sie halfen, am Ende bekam er den Ruhm zugeschrieben. Schon gut, schon gut. Das waren wir alle zusammen. Aber man sagte mir, du hast eine wichtige Botschaft. Was ist geschehen? Wieder ein Monsterangriff? Thomas zögerte, warf einen unsicheren Blick zu den Wächtern und dann zurück zu Daniel. Naja, wir sind uns nicht ganz sicher. Daniel runzelte die Stirn. Was meinst du damit? Ihr seid euch nicht sicher. Erst haben wir uns nichts dabei gedacht, aber vor ein paar Wochen kamen Flüchtlinge aus Richtung Speyer. Sie kamen bei uns vorbei, die A61 entlang. Daniel nickte. In der Nähe von Ruchheim kreuzte die A61 die A650 und verband Speyer mit Worms. In Speyer selbst lebte niemand mehr, aber rundherum hatten sich in kleinen Dörfern Menschen angesiedelt. »Bei uns ist niemand vorbeigekommen«, überlegte Daniel laut. Thomas nickte. »Sie sind direkt weitergezogen. Sie sagten, sie wollten so weit weg wie möglich. Ich glaube, sie wollten nach Worms.« Daniel musterte den Mann. Da war noch etwas, das er nicht aussprach. »Und vor was sind sie geflohen?« Der Bote zögerte erneut, wich aus. »Wir haben uns eigentlich nichts dabei gedacht. Das passiert immer mal. Monsterangriff hier, Monsterangriff da. Nicht jedes Dorf ist vorbereitet. Nicht jeder hat Nachbarn wie wir.« Er blickte Daniel dankbar an. »Aber gestern kamen wieder Flüchtlinge. Diesmal aus der Nähe. Aus Schifferstadt und Böll-Igelheim.« Daniel fuhr sich durchs Haar. Das bedeutete, das Monster, was auch immer es war, kam näher. Es bewegte sich langsam Richtung Norden. »Und was ist das für ein Monster?« fragte er Thomas noch einmal, jetzt eindringlicher. Der wich seinem Blick aus, das Gesicht seltsam verkrampft. Daniel verlor die Geduld. »Jetzt sag schon, was ist das für ein Ding?« Thomas schluckte und brachte es schließlich heraus. »Sie sagen, es kann fliegen und es ist riesengroß.« »Also wieder ein großer Krähenschwarm.« Thomas schüttelte den Kopf. »Nein, sie sagen, es ist ein Monster. Ein riesiges, fliegendes Monster. Es soll Feuer speien können.« Daniel stockte. Die Wächter ringsherum zogen scharf die Luft ein. Alle starrten Thomas an, als hätte er den Verstand verloren. Doch der nickte nur ernst. »Die Flüchtlinge sagen, es sei schuppig. Und es sehe aus wie eine Echse.« Daniel schüttelte unwillkürlich den Kopf. »Moment mal. Verstehe ich das jetzt richtig? Du willst mir sagen, dass ein Drache die Region unsicher macht?« Thomas nickte, sichtlich verlegen. Daniels Mund klappte auf. Er hatte immer behauptet, dass ihn hier nichts mehr wundern würde, aber in diesem Moment stellte er fest, dass das gelogen war. Ein Drache. Sollte das ein Witz sein? Sie waren hier nicht bei Aragorn und er war ganz bestimmt kein Drachenreiter. Das hier war Birkenheide und ein Kerl aus Ruchheim wollte ihm gerade erzählen, dass ein Drache durch die Gegend flog. »Hast du das Ding gesehen?« fragte er schließlich, als er seine Sprache wiedergefunden hatte. Der Bote schüttelte den Kopf.
Nein, wir haben etwas gesehen. Deshalb bin ich sofort hierher gekommen. Ich sah einen Schatten am Himmel, einen großen. Dann verschwand er hinter den Wolken.
Daniel atmete tief durch und sah zu den anderen Wächtern, die ebenfalls mit offenen Mündern hinter ihm standen. Auch Isa bekam ihren kaum noch zu.
»Habt ihr Ahmed schon gefunden?«
Isa schüttelte den Kopf.
»Er ist weg, im Pfälzerwald schon seit einigen Tagen.«
Daniel nickte.
Es kam vor, dass Ahmed tagelang tief in die Wildnis ging, um Tiere zu spüren, seine Kräfte zu verfeinern und, wie Daniel vermutete, einfach mal seine Ruhe zu haben.
»Ich verstehe. Wo genau habt ihr den Schatten gesehen?«
»Auf einem Feld in Richtung Ockersheim.«
»Gut, wir reiten dahin. Ich will mir das selbst ansehen. Vielleicht sehen wir ja was.« Er taxierte Thomas nun wieder genau. »Und die Flüchtlinge, die gestern kamen, die sagten auch, es sei ein Drache?«
Thomas nickte. »Ja, sie alle haben das Ding gleich beschrieben. Riesig, schuppig, rot. Wie ein Wesen aus den Geschichten.«
Daniel dachte nach. Er war einiges gewohnt. Werwölfe. Oder zumindest riesige, wolfartige Kreaturen. Riesen. Krötenmonster. Krähenschwärme. Aber ein Drache war neu. Was sollte das bedeuten? Diese Welt schien keine festen Regeln mehr zu kennen. Während des ersten Riesenwuchses hatte es sogar eine Dornenwand gegeben, die sich durch Birkenheide gezogen hatte. Eine Wand aus Rosendornen, wie im Märchen von Dornröschen. Also, warum nicht auch ein Drache?
Geistesabwesend griff er zu seinem Schwert und umfasste den Griff. Wie zur Hölle tötete man einen Drachen.
»Wir brauchen Dieter«, sagte er knapp.
Eine Stunde später waren sie unterwegs. Daniel, 20 Wächter und Wächterinnen und natürlich Dieter. Selten hatte der junge Hauptmann Ahmed so sehr vermisst wie heute. Er wusste nicht, was auf sie zukam. Früher wäre alleine der Gedanke absurd gewesen, dass jemand mit bloßen Händen eine Flamme erzeugte oder ein Feuerwerk am Himmel erschaffen konnte. Dass jemand sich schnitt und die Wunde sofort heilte, das war Stoff für Superheldenfilme. Und Drachen? Das waren Sagen und Mythen und bestenfalls eine frühe Erklärung für Dinosaurierknochen, mehr nicht. Andererseits schien nichts mehr unmöglich, wie zum Beispiel der Riese, der gerade auf dem Elefanten neben Daniel ritt. Das Problem war schnell offensichtlich geworden. Dieter, beinahe 3 Meter groß, hätte zu Fuß niemals mit den berittenen Wächtern Schritt gehalten. Ein Pferd konnte ihn nicht tragen, aber der Elefant Dumbo schon. Offenbar hatte Dieter das längst ausprobiert, denn er war mit einer Selbstverständlichkeit auf den Elefanten geklettert, als hätte er nie etwas anderes getan. Nun zog die Gruppe auf der alten Landstraße an der Ruine des ehemaligen Amazonenlagers vorbei, in Richtung Oggersheim und Ruchheim. In der Ferne ragten die zerfallenen Häuserblocks von Oggersheim auf, doch sie bogen bald nach rechts ab, Richtung Ruchheim. Noch bevor sie das Dorf erreichten, zeigte Thomas auf ein Feld.
»Dort haben wir gearbeitet, als wir plötzlich ein komisches Geräusch hörten. Wie ein Brüllen. Dann war da eine Bewegung in den Wolken.«
»Von wo kam das?« fragte Daniel.
»Von Ludwigshafen«, antwortete Thomas.
Der junge Hauptmann blickte angespannt zum Himmel. Über Ludwigshafen zogen dunkle Wolken auf, während es hier, nahe Birkenheide und Ruchheim, noch einigermaßen klar war. Aber das Gewitter könnte schon bald hier sein. Eine Kreatur sah er jedoch nicht, nur graue Wolken. Ein starker Wind zerrte an seinem Haar, brachte den Geruch von Kohl, Gras und Erde mit sich. Früher hätte man an solchen Tagen hier den Geruch von Abgasen in der Luft wahrgenommen und man hätte das Dröhnen der Autobahnen gehört. All das war längst verschwunden. Kein Autolärm, kein Feinstaub, nicht einmal Kondensstreifen der Flugzeuge, die früher über das Land geflogen waren. Der Himmel gehörte jetzt den Vögeln und Insekten und neuerdings angeblich riesigen Echsenwesen. Er wandte sich zu Thomas.
»Wie lange ist das her?« »Eine Stunde etwa. Ich bin sofort nach Birkenheide geritten. Die anderen sind zurück ins Dorf, nur zur Sicherheit.«
Daniel nickte. Die Ruchheimer waren eine kleine eingeschworene Gemeinschaft. Vor Jahren war ein Teil von ihnen nach Birkenheide gezogen. Der Rest war geblieben und hatte ein eigenes kleines Dorf gegründet. Man blieb aber eng verbunden. Es war nützlich, eine Art Außenposten Richtung Ludwigshafen zu haben, direkt an der zweiten Autobahn der Region. Auch wenn hier längst keine Autos mehr fuhren, herrschte auf den alten Straßen reger Betrieb. Reiter, Wanderer, Händler. So machten die Ruchheimer ihr eigenes Ding, ließen sich aber von Birkenheide beschützen und revanchierten sich, indem sie Informationen lieferten, wenn etwas Neues passierte. Gerade bei größeren, bewaffneten Gruppen auf der Autobahn, etwa von Worms, war das wertvoll. Bislang war das zum Glück ausgeblieben. Daniel hatte gerade kein Holz zur Hand, auf das er klopfen konnte, also klopfte er vorsichtshalber auf den Sattel seines Pferdes. Dass Thomas direkt gekommen war und sich die anderen versteckt hatten, war Teil der Abmachung. Daniel schloss die Augen. Er hatte nicht die Gabe, wie Ahmed die Wesen der Welt zu spüren. Auch waren seine Sinne nicht besser als die anderer Menschen. Aber manchmal, wenn etwas wirklich Gefährliches in der Gegend war, hatte er das Gefühl, ein Ziehen in der Magengrube zu spüren. Aber er mochte sich das auch einbilden. Diesmal jedenfalls war da nichts. Gar nichts. Er öffnete die Augen wieder. Wahrscheinlich war das Wesen fort. Wenn es wirklich fliegen konnte, konnte es nun überall sein. Er seufzte. Wie zur Hölle spürte man eine fliegende Echse auf. Wie man es dann bekämpfte, stand nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Er zuckte mit den Schultern. Also, es ist wohl nicht mehr da. Wir können herumreiten und nach Spuren suchen. Was auch immer es war, es muss ja irgendwann landen. Wenn es wirklich ein Drache ist, hinterlässt es bestimmte riesige Spuren. Aufgewühlte Erde, Krallenabdrücke, Schuppen, irgendwas. Er sah zu den Männern. Verteilt euch, durchkämmt die Felder, die ganze Gegend um Ruchheim herum. Vielleicht finden wir ja irgendwas. Die Wächter nickten und schon ritten sie in verschiedene Richtungen davon. Dieter hingegen ritt mit dem Elefanten in Richtung Amazon-Ruine. Vielleicht fand sich ja dort was. Daniel blieb bei Thomas stehen, der weiterhin nervös zum Himmel blickte. »Da war was. Ich schwöre es«, nuschelte er peinlich berührt. Daniel hob beschwichtigend die Hand. »Ich glaube dir. Ich frage mich nur, wie es so einem riesigen Ding gelingt, sich zu verstecken.« Über eine Stunde lang durchkämmten sie die Gegend, doch sie fanden keinerlei Spuren, weder Krallenabdrücke noch Schuppen, noch irgendein anderes Zeichen, dass ein riesiges Echsenwesen irgendwo gelandet sein könnte. Skeptisch blickte Daniel nach Osten, wo sich der Rhein und die BSF hinter Wald und Ruinen verbargen. Da das Wetter immer schlechter wurde, gaben sie schließlich auf. »So hat das keinen Sinn«, sagte er zu Thomas. »Ohne Ahmed finden wir das Vieh nie, wenn es nicht direkt über uns fliegt.« Er schaute noch einmal in den grauen Himmel. »Wenn der Sturm vorüber ist, stellen wir Posten auf, die den Himmel beobachten sollen.« Schließlich verabschiedete er sich von Thomas, der nicht ganz glücklich war, wieder alleine gelassen zu werden, und die Birkenheidner ritten zurück ins Dorf. Die ersten Regentropfen fielen ihnen schon auf die Köpfe. Am Abend, als sie schon lange wieder in Birkenheide waren, setzte schließlich der Donner ein. Und ein Sommersturm entfaltete sich über dem Dorf. Die Kinder kamen sofort zu Erika und Daniel ins Bett gekrochen und kuschelten sich ängstlich an ihre Eltern. Auch in Erikas Augen konnte Daniel Sorgen erkennen, wenn ein Blitz das Zimmer erhellte. Draußen bogen sich die Bäume unter den mächtigen Windböen. Peitschender Regen prasselte gegen die Scheiben und immer wieder zuckten grelle Blitze durch die Nacht. Gewitter waren in einer Welt, in der es keine Feuerwehr und kein Hochdruckwassersystem mehr gab, deutlich gefährlicher geworden. Ein Hausbrand war etwas, gegen das auch Daniel alleine nichts ausrichten konnte. Gerade hatte er seinen ältesten Sohn fest an sich gedrückt, der nach einem besonders lauten Donnerhall geweint hatte, als plötzlich ein Hämmern an der Tür zu hören war. Erst glaubte Daniel, sich verhört zu haben, aber das Geräusch kam erneut, gedämpft durch das Tosen des Windes und das Brasseln der Äste. Erika sah ihn erschrocken an. Auch Daniel ahnte Schlimmes, denn wer auch immer sich bei diesem Wetter hinauswagte und zu ihnen kam, musste wirklich in Not sein. Daniel hiefte sich aus dem Bett, torkelte in Richtung Haustür. Das Klopfen wurde immer lauter, immer drängender. Nur in Unterhemd und eine alte Boxershorts gekleidet, riss er die Tür auf und sah im strömenden Regen eine Gestalt in einem triefnassen Mantel stehen. »Was zur Hölle?« Eine Frauenstimme, heiser und voller Panik, antwortete: Es brennt! Es brennt! Ihr müsst uns helfen! Sie atmete schwer, nicht aus Erschöpfung, sondern aus reiner Angst. Daniel beugte sich vor, um unter die Kapuze zu sehen. Mit dem nächsten Blitz sah er ihr Gesicht. Es war Tabea, die Schnellläuferin aus Fuß-Gönnheim. Was ist passiert? Fragte Daniel sofort, Alarm in der Stimme. Hat ein Blitz sein Haus entzündet? Die Frau kreide bleich und mit riesengroßen, panischen Augen schüttelte langsam den Kopf. Nein, nein, so war es nicht. Es war ein... Aber sie brachte es nicht über die Lippen. In Daniels Brust zog sich etwas zusammen. Angst stieg in ihm auf. Was war's, Tabea? Warum brennt Fuß-Gönnheim? Das ist es doch, was du sagst, oder? Tabea nickte. Sie stand noch immer im Regen, weil Daniel vor Anspannung vergaß, sie hereinzubitten. Ja, Fuß-Gönnheim brennt. Ein Drache hat uns angegriffen. Da Ahmed nicht da war, musste Erika bei den Kindern bleiben. Also eilte Daniel, nur kurz Dieter noch aus dem Bett scheuchend, hastig am Wachhaus vorbei, um Bescheid zu geben, was geschehen war. Schon der Weg dorthin war beschwerlich und nicht ungefährlich, denn der Sturm tobte immer noch mit voller Kraft über die Landschaft. Blitze zuckten hier und dort in Blitzableiter, Äste flogen umher und wären für einen normalen Menschen durchaus gefährlich gewesen. Daniel jedoch konnte einem Treffer durch einen Ast problemlos widerstehen und Tabea war mit ihrer Geschwindigkeit in der Lage, den schwersten Geschossen auszuweichen. Dieter würde es vermutlich nicht einmal bemerken, wenn ihn etwas traf. Einen normalen Wächter konnten sie auf den Weg nach Fuß-Gönnheim aber nicht mitnehmen. Das wäre zu gefährlich. Nachdem sie die Wache verständigt hatten, rannten sie los. Erst zum Kreisel, dann den Weg an den Ruinen Maxdorfs entlang in Richtung Autobahn. Tabea hielt Daniels Tempo mit Leichtigkeit und hätte selbst deutlich schneller gekonnt, aber Dieter konnte ihnen nicht folgen und würde nachkommen müssen. So rannten Daniel und die Fuß-Gönnheimerin hastig weiter auf das Dorf zu. Der Weg führte direkt am Wald entlang, was das Ganze noch riskanter machte, da bereits einige Bäume umgestürzt waren. Die Atmosphäre war beängstigend. Dunkle Nacht, hin und her wankende Bäume, krachendes Holz, tosende Wipfel und das Gefühl, zu spät zu kommen, zu etwas, das Daniel kaum benennen konnte. War da wirklich ein riesiger Drache in Fuß-Gönnheim, der das Dorf zerstörte? Daniel wusste es nicht, aber schon die Möglichkeit, dass es so sein könnte, reichte aus, um ihn zu noch größerer Eile zu treiben. Als sie unter der Autobahn hindurchrannten, sahen sie schon die Flammen. Daniel klappte der Mund auf, seine Augen weiteten sich. Inmitten des wilden, unerbittlichen Sturms loderten mehrere große Feuer in Fuß-Gönnheim. Wie Birkenheide bestand das Dorf teils aus Ruinen, teils aus für die Apokalypse tauglich gemachter Häuser. Aber das bedeutete auch, dass es genug altes Material gab, das Feuer fangen konnte. Ein Teil des Dorfes in Richtung des alten Ellerstadts stand lichterloh in Flammen. Genauer konnte Daniel es im Moment nicht erkennen. Zwar erhellte das Feuer die Nacht, doch dichter glühender Rauch hüllte alles ein. Auch die Blitze halfen nicht, ließen sie den Rauch letztlich nur immer wieder bedrohlich aufleuchten. Daniel schaute Tabea an, blickte dann zurück auf den Weg, suchte nach Dieter, doch der war noch nicht zu sehen. Er würde noch eine ganze Weile brauchen. Also konzentrierte Daniel sich wieder auf das, was vor ihnen lag. Wo war das Ungeheuer? Auf den ersten Blick konnte er nichts erkennen. Der Rauch verschmolz mit der Dunkelheit, schuf eine schier undurchdringliche Masse aus Finsternis. Eine Fackel anzuzünden hätte nichts gebracht. Der Regen hätte das kleine Feuer sofort gelöscht. Als sie in die ersten Straßen mit Häusern einbogen, verlangsamten sie ihre Schritte. Sie lauschten nach Stimmen, nach Hilfeschreien, nach dem Brüllen eines Drachen. Über ihnen zuckten Blitze, irgendwo splitterte Holz, der Geruch von Rauch und nassem Ruß lag schwer in der Luft. Leise flüsterte Daniel, der sich bisher kaum Zeit für Fragen genommen hatte. »Wo hast du das Ding gesehen?« »Du hast es doch gesehen, oder?« Tabea nickte, die Augen vor Entsetzen geweitet. »Ja, es war groß und rot. Ist auf ein Haus herabgestürzt.« Ihre Stimme zitterte. Es hat gebrüllt und ich bin einfach losgerannt. Hinter mir, da war ein Schrei. Ich konnte nichts tun. Daniel sah das schlechte Gewissen in ihren Augen, legte ihr eine Hand auf die Schulter, die Berührung, fest, brüderlich. Alles gut, Tabea. Es war klug, mich zu holen. Wo genau hast du es gesehen? Sie zeigte nach Westen, dorthin, wo das Feuer am wildesten loderte. Rote Funken tanzten im Sturm über die Dächer. Licht und Schatten verschwammen in dichtem Rauch. Das ist nicht der Hauptteil des Dorfes, oder? Fragte er mit Bangen in der Stimme. Tabea schüttelte sofort den Kopf. Nein, nein, das neue Dorf liegt noch weiter, dort hinten, im Osten. Bis jetzt, glaube ich, ist da noch kaum was passiert. Der Drache, er hat nur einige Häuser am Rand angegriffen. Da lebten nur einige Eigenbrötler, sagte sie mit trauriger Stimme. Beide wussten, dass niemand in diesem Feuer hätte überleben können. Weißt du, wo der Rest der Dorfbewohner hin ist? Sind sie geflohen? Sie schluckte. Ich weiß es nicht. Ich bin direkt zu euch gerannt. Ich hätte alleine keine Chance gehabt. Daniel nickte verständig und fragte sich insgeheim, wie er eine Chance gegen einen Drachen haben sollte. Aber das behielt er für sich. Gut, sagte er leise. Lass uns nachsehen. Gehen wir näher an die brennenden Häuser. Vielleicht ist das Ding noch irgendwo. Der Sturm war nur ein wenig weitergezogen. Der Wind blies noch, aber verwehte den Rauch nicht, sondern wirbelte ihn eher auf und verteilte ihn in den Straßen. Mit vorsichtigen Schritten schlichen sie weiter, geblendet vom Licht der Flammen, die Gesichter rußverschmiert, das Haar durchnässt vom Regen. Sie blieben immer wieder stehen, lauschten. Aber außer dem dumpfen Brausen des Feuers, dem fernen Donner, dem Brasseln des Regens und dem Knacken von Holz, hörten sie nichts. Langsam, Schritt für Schritt, näherte sich Daniel dem Brand, alle Sinne angespannt. Wo war das Ungeheuer? Wie sehr wünschte er sich jetzt Ahmed herbei. Plötzlich hörte er hinter sich Lärm, zuckte zusammen und wirbelte herum, das Schwert erhoben. Doch aus dem Rauch kam zwar ein gewaltiges, furchteinflößendes Monster, aber Daniel erkannte nach wenigen Sekunden Dieter, der seine Keule bereithielt und sich alarmiert umschaute.
»Wo ist das Ding?«
fragte Dieter leise, wenn man bei ihm überhaupt jemals von leise sprechen konnte. Daniel legte den Finger auf die Lippen. Dieter nickte verstehend. Gemeinsam mit Tabea gingen sie weiter und standen schon bald direkt vor einem lichterloh brennenden Haus. So ein Feuer, dachte Daniel, konnte kaum von einem gewöhnlichen Blitz entfacht worden sein. Wieder sah Daniel im Rauch eine Bewegung. Er wirbelte herum, doch was immer es war, es verschwand im Qualm. Er biss die Zähne zusammen. Ein Drache versteckt im Rauch, lauernd, in jedem Moment bereit zuzuschlagen, aus jeder Richtung, sogar von oben. Jurassic Park war ein Witz dagegen. Immer wieder drehten sich die drei um ihre eigenen Achsen, den Rücken den anderen beiden zugewandt. Angespannt starrten sie in den Qualm, der sie immer weiter umschloss, auf der Suche nach einer Bewegung, auf der Suche nach einer Kreatur. Dann krachte es plötzlich laut. Ohne nachzudenken, rannte Daniel los, direkt in den dichten Rauch, dem Geräusch entgegen. Das Schwert erhoben, sprang er über eine halb eingestürzte Mauer, wich den Flammen aus, die aus einem Fenster leckten, hechtete durch einen Garten, über eine Hecke, die noch nicht brannte. Schwer atmend von Anstrengung und Rauch blieb er stehen. Hektisch drehte er den Kopf hin und her, sah er doch nur Flammenschein und Schemen. Aber dann, beim genaueren Hinsehen, erblickte er etwas. Einen Körper, verborgen im Rauch, nur Kontur. Der Qualm waberte um einen gewaltigen Leib herum. Daniel hob den Kopf und blickte weit über ihm in zwei gelbe Augen. Reptilienhaft, riesig, glühend. Sie starrten einander an. Daniels Körper war gespannt wie ein Bogen, das Schwert fest umklammert, alle Muskelkraft auf den Griff gerichtet. Für einen kurzen Moment musste er an den Wolf denken, wie sie sich gegenübergestanden hatten auf dem Sportplatz, im letzten Kampf um Leben und Tod. Sein Herz hämmerte laut und wild. Plötzlich schnitt ein greller Blitz durch den Rauch, blendete Daniel und ließ ihn zurücktaumeln. Er hörte Flügel schwingen und ein ohrenbetäubendes Brüllen. Daniel zuckte zusammen, riss das Schwert hoch. Aber nichts geschah. Kein Angriff folgte. Panisch starrte er in die schwelenden Schwaden. Jetzt kam Dieter um die Ecke, schnaubend, suchend.
»Wo ist es?« rief er.
Daniel schüttelte nur stumm und bleich den Kopf, starrte in die rauchverhangenen Wolken. »Es kann jederzeit zurückkommen. Mach dich bereit.« Er hielt das Schwert hoch, in der vagen Hoffnung, einen Angriff abzuwehren. Aber im selben Moment wusste er, wie aussichtslos das war. Mit seinem Katana hatte er gegen so ein Ungetüm keine Chance. Dann direkt über ihn. Das Brüllen, laut, gewaltig, markerschütternd. Daniel zuckte erneut zusammen. Ein Gefühl der Hilflosigkeit ergriff ihn, wie damals, als er unter dem Wolf gelegen hatte, dazu verdammt langsam und qualvoll gefressen zu werden. Das hier war kein Krötenmonster, kein Schwarm. Das war eine ganz andere Kategorie. Und sie waren ihm ausgeliefert. Mit Entsetzen spürte er, wie er vor Angst erstarrte. Aber erneut geschah nichts. Nichts kam herab, nichts verschlang sie, nichts schleuderte Feuer auf ihre Leiber. Sie lauschten weiter in die Finsternis, aber es blieb still. Keine Flügelschläge, kein Brüllen, nur noch das knackende, brennende Holz, der in der Ferne tosende Sturm und das Prasseln des Regens. Dazwischen der schwere Atem Dieters. Sie standen noch lange da und sahen zu, wie die Häuser weiterbrannten. Es gab ohnehin keine Möglichkeit, die Flammen zu löschen. Stück für Stück fraß sich das Feuer durch den Rand des Dorfes. Daniel spürte, wie die Hoffnungslosigkeit in ihm wuchs. Als er sicher war, dass der Drache verschwunden war, wandte er sich der Fußgönnheimerin zu, die mittlerweile ebenfalls bei ihnen war. Sie hatte sich langsam näher gewagt. »Wo sind die anderen Dorfbewohner?« »Fußgönnheim wird abbrennen. Wir können nichts dagegen tun. Wir müssen die Menschen nach Birkenheide bringen.« Sie nickte nur. Ihr Gesicht war kreidebleich, ihr ganzer Körper zitterte, ihr Atem rasselte in einer Mischung aus Atemnot und Panik.
»Wir müssen von Haus zu Haus gehen, nachsehen, wer noch lebt.«
Ohne ein weiteres Wort drehten sie sich um und liefen vom Brandherd fort, hin zu einem Teil des Dorfes, der noch unversehrt war. Daniel blieb einen Moment stehen, blickte noch einmal in die Flammen und dann in den glühenden Rauch, der sie mittlerweile ganz umschlossen hatte. Selbst ihm fiel nun das Atmen schwer. Er seufzte. Die Zeit der Ruhe war vorüber. Eine neue Bedrohung hatte Birkenheide erreicht. Und es war tatsächlich ein Drache. Das war Episode 3 von Als die Welt vor Angst erstarrte. Ihr kennt den Drill. Liken, abonnieren, kommentieren. Ich persönlich freue mich auch über stumme Hörer und Hörerinnen, aber der Algorithmus braucht den Scheiß. Jede Interaktion hilft, damit mehr Leute das hier sehen. Jetzt noch mal kurz eine Info zur Veröffentlichungsfrequenz. Ich veröffentliche im Moment die Schwarzfell-Chroniken, also meine Originalgeschichte, und DSA-Stories, also die in der Welt von Aventurien spielen. Die könnt ihr übrigens genauso hören, weil man braucht überhaupt kein Wissen für Aventurien, weil man eigentlich mit mir zusammen durch das Hören der Geschichten Stück für Stück mehr über Aventurien lernt. Also am Ende sind es einfach nur Fantasy-Stories. Die wiederum laufen im Moment natürlich am besten, weil es eine DSA-Fanbase gibt, die sich dafür interessiert. Das heißt, ich muss und will, wenn ich den Kanal vorantreiben möchte, diese Geschichten bedienen. Mir macht das auch einen Riesenspaß. Das heißt aber natürlich, meine Zeit ist begrenzt, dass ich nicht jede Woche oder nicht alle zwei Wochen eine Schwarzfell-Episode raushauen kann. Ich versuche, alle zwei Wochen ein Hörbuch zu veröffentlichen, eine Episode irgendeiner Art. Im Moment mache ich den Rhythmus abwechselnd DSA und Schwarzfell, bis Schwarzfell zu Ende ist. Das bedeutet, ihr könnt so einmal im Monat ungefähr mit einer Schwarzfell-Episode rechnen. Ich schätze, dass es zwischen 10 und 12 Episoden sein werden. Wenn ihr jetzt denkt, ja okay, dann warte ich, bis alles zu Ende erzählt ist, cool, könnt ihr gerne machen, wäre aber dann cool, wenn ihr mir trotzdem hier schon jetzt einen Like bei der Episode lasst, damit der Algorithmus gefüttert wird und dann haben wir alle was davon. Ja, so viel dazu und bis zum nächsten Mal.